Tennis auf Tahiti.
Tennis auf Tahiti, Big Show 651, Tennis auf Tahiti, das ist das Stichwort, das uns zum einen der fantastische Paul Häuser von Sky gibt. Servus, Paul.
Ja, servus, grüß euch.
Und Paul, ich wusste es nicht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich natürlich auch persönlich angefragt. Aber er ist wieder da, der große Moritz Lang. Servus, Moritz.
Groß, der ganz große. Grüßt euch.
Nach vielen Monaten, oh, ich sehe Herzen hier, die über Skype verteilt werden. Ich glaube, der Paul war so frei. Ich freue mich sehr.
Ja.
Moritz, ich fange mit dir an, quasi schon aus aktuellem Anlass. Du kommst ja von einer Weltreise zurück und hast ja vielleicht auch hier und da mal ein paar Minuten Zeit gehabt, deine Schaffensphase, hoffentlich kommt bald die nächste, aber bei Sky zu reflektieren und auch diese Interviews, die du immer geführt hast, sei es jetzt in der Spielvorbereitung oder auch danach. Und ich weiß, dass du einen sehr, sehr guten Draht zu Roger Federer gehabt hast, dass du einen sehr guten Draht auch zu Novak Djokovic gehabt hast. Aber natürlich der Mann der Stunde, leider wieder aus traurigem Anlass, ist Rafael Nadal eigentlich. Fährt nach Las Vegas, spielt dort diesen Netflix-Slam, fährt dann weiter nach Indian Wells, wo er dann gestern seine Teilnahme absagt. Wie war, lass uns mal so einsteigen, wie war die Wellenlänge zwischen dir und Rafael Nadal?
Schwieriger als bei
Eben,
den
eben, dachte ich
Angesprochenen.
mir, ja, dachte ich mir.
Aber ich glaube fast, das geht jedem Journalist, jeder Journalistin so, die nicht aus Spanien kommen, die Kollegen. Also ich glaube, mit dem Spanischen ist es ein bisschen leichter, aber im Englischen gibt es immer ein bisschen mehr Distanz zu Rafa Nadal, leider, weil er sich nicht so wahnsinnig leicht dabei tut, wie, klar, du hast die anderen angesprochen, Djokovic, mit Roger konnte ich eher auf Deutsch sprechen, mit Federer, etc. Und da war dann doch immer eine kleine Barriere zwischen, oder ist eine Barriere zwischen Rafa Nadal, und mir, aber eben auch anderen englischsprachigen Journalisten gewesen. Wobei, eins darf ich vielleicht anfügen, ich habe ihn einmal geknackt, das war in Madrid. Da hat er irgendwie Spätmatch gehabt oder das Match ging länger als erhofft und er wollte unbedingt zu Real ins Stadion. Und auch in der Pressekonferenz hat er die ganze Zeit an seiner Uhr rumgedestelt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn so nervös auf die Uhr schaut, weil er endlich los will. Und da gab es dann doch mal dieses Schmunzeln, was man sich ja als Journalist immer erhofft. Und da, glaube ich, habe ich ihn mal so ein bisschen geknackt. Und er hat dann auch später noch mal einen Scherz drüber gemacht, hat am nächsten Tag mich gesehen und hat gemeint, hey, er hat alles noch pünktlich geschafft.
Ja, Paul, also genau, ich habe irgendwie die Antwort antizipiert von Moritz, dass sie in diese Richtung geht, weil Rafa irgendwie ist also über seinen Legendenstatus müssen wir überhaupt nicht reden. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass er gerade in Interviews nicht so viel von sich preisgibt wie die anderen beiden angesprochenen. Wenn wir wirklich über den obersten Level reden, wo wir Murray vielleicht noch dazu nehmen können, weil ich finde, Andy Murray gibt auch immer sehr, sehr viel her, aber ist das auch deine Wahrnehmung, Paul, dass Rafa vielleicht der zurückhaltendste ist und natürlich diese Sprachbarriere da eine Rolle spielt.
Auf jeden Fall. Also einfach von der Persönlichkeit, glaube ich. Es ist der am meisten ja, für sich behalten möchte, am introvertiertesten ist, der natürlich jetzt so am Ende seiner Karriere auch das richtig genießen kann und auch ein bisschen lockerer geworden ist im Zusammenspiel mit den Journalisten. Es gibt ja, also heutzutage gibt es viele grandiose Memes, aber von Nadal ist auch einige. Oh, und ach, was hat der hier? Ich kann jetzt spontan, fällt mir ein, hier, what happened in Rome, happened in Madrid. What happened? Also, das war auch manchmal lustig mit seinem Englisch, aber also ich finde, er hat sich wahnsinnig verbessert. Er ist diese unglaublich globale Brand, aber hat dabei irgendwie, er hat so eine Lockerheit für sich dazu gewonnen, ja. Und das macht's, finde ich, bei Nadal ganz schön. Jetzt wünscht man sich einfach, dass es irgendwie, ja, dass es irgendwie lässig zu Ende geht. Und das sieht jetzt schon wieder gar nicht so gut aus. Man fragt sich, okay, warum nicht gleich ganz hier hardcore skippen und dann voll auf Sand gehen? Aber ja, er braucht die Matches. Und jetzt war es eben nur dieser Netflix-Slam. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber so ein bisschen wirkt es, als würde es in die ähnliche Richtung gehen wie bei Roger, dass es einfach nicht mehr selbstbestimmt ist am Schluss. Und das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade.
Ja, also ich glaube, er hat erst diese Verpflichtung vertraglich einfach eingegangen. mit Netflix, dass er in Las Vegas auftritt, hat sicherlich auch sehr viel Geld dafür bekommen. Und ich habe es aber auch nicht verstanden, dass er dann für ein Hartplatzturnier mit einer lässigen Auslosung, Raonic erste Runde, zweite Runde Rune, das wäre sicherlich spannend gewesen. Aber ja, jetzt hoffen wir mal, dass er relativ bald auf Sand dann zurückkommt. Ich habe gehört, er möchte zwingend in München beim 250er spielen, anstelle von Barcelona 500, hat mir Patrick Kühnen vorhin im vertrauten Gespräch gesagt. Naja, jetzt hat Paul gesagt, der globale Superstar Rafael Nadal. Moritz, du hast mir vorhin die Länder aufgezählt, in denen du warst. Da waren ein paar dabei, wo ich sage, keine wahnsinnig große Tennistradition. Auf der anderen Seite behauptet Tennis ja immer von sich selbst, dass es eine Weltsportart ist. Wie ist es denn, wenn man 8 Wochen in Mexiko ist? Kriegt man dann von der ATP-Tour, wenn man nicht zwingend möchte? Also du wirst dich vielleicht informiert haben über dein Handy oder so. Aber ist die Weltsportart Tennis überhaupt präsent in Mexiko?
In Mexiko? Zu der Zeit, als wir da waren, schon. Und zwar, weil da die WTA-Finals waren. Allerdings war es nicht so wahnsinnig positiv, was man gelesen hat. Und das wurde aber in ganz Mexiko diskutiert. Also man hat es an den Zeitungsständen gesehen etc. Und natürlich auch Acapulco. Da gab es, als wir dort waren, also wir waren zum Glück nicht in Acapulco, als die ganz schlimmen Stürme waren, als dieses verheerende Unwetter da viel zerstört hat. Und da haben ja sofort auch Tennisspieler sich zu Wort gemeldet. Jetzt, als es dann auch stattgefunden hat, haben sie viel, viel Geld gespendet. Aber schon damals, schon in dem Monat, als wir da waren, jetzt muss ich gerade überlegen, es war Oktober, hat sich sofort die Tenniswelt zu Wort gemeldet. Und das kam auch in Mexiko an. Aber wenn du so auf das Normale ansprichst, also wo sieht man Tennisplätze, wo sieht man Kinder Tennis spielen und wie viel wird ansonsten über ATP und WTA gesprochen, das war ganz schön mau. Australien ist natürlich die Ausnahme. Klar, da waren wir im Januar, da waren die Australian Open, da ging es rund. Und was mich aber dann positiv überrascht hat, auf den Philippinen. Da wird Basketball gespielt und Tennis. Wir haben wahnsinnig viele Basketballplätze gesehen und auch viele Tennisplätze, wo die Kids den Schläger in der Hand hatten. Das fand ich toll und dort wurde natürlich dann auch über die Profitour in irgendeiner Art gesprochen.
Paul, auf die Philippinen. Wobei Australien.
Ja, da habe ich natürlich gleich eine Nachfrage. Wie sieht es denn mit Paddle aus?
Du, auch wieder Philippinen, auf der letzten Insel, auf der wir waren, die ist relativ touristisch, Siargao heißt die, da waren wir zum Surfen und siehe da, ich habe es gar nicht entdeckt, meine Frau hat es erst gesehen und hat gerufen, guck mal da, entsteht ein Paddleplatz, also Riesenwerbung, hier entsteht ein großer Paddleplatz und ich glaube, dass das die Touristen ein Stück weit mitbringen, aber natürlich und hoffentlich findige Filipinos direkt draufkommen und sagen, hey, da kann man ein Geschäft machen und die das dann da verwalten etc. Also ich glaube auch da, große wachsende Sportart, allein muss man natürlich immer schauen, finanzielle Mittel, so ein Court zu bauen ist nicht so einfach und das funktioniert in westlichen Ländern, glaube ich, denke ich, sehr viel schneller. Philippinen ist natürlich eher Richtung, jetzt müsste ich selber mal genau nachschauen, aber Entwicklungs- bis Schwellenland würde ich es nennen. Und da gibt es natürlich die finanziellen Möglichkeiten, nicht die einfach mal so aus dem Boden zu stampfen. Dort, wo Tourismus ist, glaube ich, wächst es auch wahnsinnig schnell.
Ich glaube nur, es ist ein Irrglaube, dass man sagt, okay, viele Leute spielen Paddle, aber es gibt auch viele Leute dann automatisch dadurch, die sich für das professionelle Paddle, für den Paddlesport interessieren. Ich schaue gerne zu, wenn es bei Sky auch läuft. Also in diesem Jahr habe ich es noch nicht gesehen, aber im letzten Jahr ist ja relativ viel von der World Paddle Tour gesendet worden, Paul. Es ist gigantisch. Ja, wenn man selber mal in diesem Court drin gestanden ist und sich dann die Profis anschaut, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Übersicht, mit welchem Gefühl. Es ist grandios. Aber mein Tipp ist, Paddle wird sich als Publikumssportart weder in Deutschland noch in Österreich durch, selbst wenn es Paul Häuser oder irgendein anderer Deutscher in die Weltspitze schaffen sollte. Paddle ist ein Sport, den man selbst spielt, wo man vielleicht mal, wenn zufällig ein paar gute Leute spielen, stehen bleibt und das zuschaut, aber im TV oder auf anderen Wegen im Stream wird sich das nicht durchsetzen, Paul, als Publikumssport. Wie siehst du das?
Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür, aber ja, mein Gefühl sagt Ähnliches, dass es erstmal schwierig wird. So, und trotzdem, ja, gibt es vielleicht so Elemente, wenn also das ist jetzt die spannende Frage, wenn du dir jetzt wirklich die Kids anschaust gerade, Boah, da wird's, da kommt, da hat aber Tennis echt einige Themen. Und da ist jetzt dann die Frage, kriegt Tennis das hin, diesen Transfer, dass jetzt die ganz junge Generation dann wieder, wenn es jetzt um Schlägersport geht, dass dann Tennis da die Nummer eins wird? Oder geht Padel dazwischen? Oder ist ein Schlägersport einfach dann nur noch in der Nische bei dieser ganz jungen Generation? Ja, das werden wir sehen. Und da glaube ich, da, das wird sehr, sehr spannend. Ich bin selber immer wieder begeistert. Ich sehe es genauso wie du, Jens, wie einfach das ist und wie cool das ist für Leute, die zum ersten Mal Kontakt mit Padel haben. Da macht es ganz schnell Klick und es ist einfach ein bisschen lässiger als Tennis, weil du schneller dann diese Erfolgserlebnisse hast und auch schnell, ja, wie beim Beachtennis, dann einfach ein paar Ballwechsel spielen kannst. Und ja, deshalb wahrscheinlich in der Breite sieht es gut aus für Padel. Jetzt brauchen wir in Deutschland halt mehr Courts. Das ist das Problem mit den teuren Grundstücken. Aber ja, das werden wir sehen. Und Tennis muss aber trotzdem sich so viel von anderen Sportarten abschauen und wahrscheinlich auch von der UTS, weil Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, wenn du die Kids erreichen willst, braucht es mehr solche Netflix-Slams wahrscheinlich auch, ja. Auch wenn das irgendwie, ich glaube, das war ziemlich geskriptet, aber ja, um so eine breite Masse zu erreichen, war das natürlich wieder eine tolle Sache und alles zusammen hilft.
Ja, gut, wenn man sich auch heute nur zum Beispiel im Tennis Paradise, hat es ja gestern geregnet am Abend, dann ein paar Spiele konnten durchgeführt werden. Angelique Kerber hat gewonnen, erste Runde, finde ich nicht schlecht gegen Petra Martic, Tatjana Maria auch weiter, Dominik Köpfer hat verloren, knapp gegen Alexander Schewtschenko, Jannik Hanfmann ist weiter. Jetzt habe ich eine Statistik gesehen, Moritz, von einem Mann, den du natürlich auch sehr gut kennst, Alexander Zverev, und ich war echt überrascht, dass Zverev noch nie das Halbfinale in Indian Wells erreicht hat, wo Bedingungen herrschen, wo ich mir denke, ja, da könnte er doch. Ein eher langsamer Hartplatz passt ihm doch ganz gut. Wenn du jetzt in Australien warst, während der Zeit der Australian Open, wie ist denn dein Gefühl? Du kennst Zverev ja wahrscheinlich am besten von allen, mit Ausnahme von Dominik, glaube ich, den du noch ein bisschen besser kennst, zu dem du einen sehr guten Zugang hattest. Aber dieses Fenster, von dem er immer spricht, dieses Fenster, das plötzlich in Melbourne im Spiel gegen Medvedev wieder aufgegangen ist, vielleicht doch ein Finale, und ich glaube, er hätte es gewonnen gegen Sinner, Grand Slam-Finale. Aber wenn du es in Zentimetern sagen würdest, Moritz, wie weit ist dieses Fenster Grand Slam-Sieg Alexander Zverev offen?
Boah, das ist so schwierig bei diesem Typen. Alexander Zverev verblüfft mich ganz oft, wie jetzt eben auch in Melbourne, weil ich hole ein bisschen weiter aus. Er hat die äußeren Umstände haben vorne und hinten nicht gepasst, denn vorher wurde oder kurz vorher sogar wurde öffentlich bekannt, dass es die Anklage gibt, dass er vor Gericht zu erscheinen hat, beziehungsweise geladen ist. Ob er erscheint, war ja dann die Frage in Melbourne. Und diese privaten Umstände haben ihm eigentlich in der Vergangenheit immer wahnsinnig zugesetzt. Und immer wenn es da im Argen war, hat er schlechtes Tennis gespielt. Ja, und dann hat er in Melbourne auf einmal so gespielt, obwohl außenrum Tohuwabohu war und gefühlt irgendwie mal wieder alles über ihn eingebrochen ist. Da war ich überrascht, also sportlich positiv überrascht, dass er sich so gut geschlagen hat. Und deswegen traue ich mir so wenig zu, auch für die Zukunft was vorherzusagen, weil es gab genau andersrum auch schon Vorzeichen, da hat alles gepasst. Ja, und dann ist er irgendwie in der zweiten Runde hops gegangen oder eben doch sehr früh oder hat nicht gut gespielt. Und daher, ich glaube, er hat diesen, die Amis sagen ja, under his belt, diesen Grand Slam-Titel drin in sich. Er kann den gewinnen. Von daher ist die Tür zu diesem Titel offen. Aber wie weit das dann beim nächsten ist, also zum Beispiel Roland Garros, so weit ist es ja gar nicht, so weit ist es ja gar nicht hin, da traue ich mir überhaupt keine Diagnose mehr abzugeben.
Ja, also ich weiß es mittlerweile auch nicht, Paul, weil ich finde, dass Zverev jetzt wirklich in der Lage ist, sich für diese Großereignisse wunderbar zu motivieren. Er findet dann immer für sich selbst einen Grund, warum es dann nicht klappt. Ja, hier eine kleine Verletzung, da eine Blutblase, aber es ist ja nicht der Einzige. Jeder, der im Halbfinale steht, gerade Medvedev hat in diesem Jahr bei den Australian Open so wahnsinnig viel gespielt. Und dann kommen zwei Turniere, Los Cabos und Acapulco, wo ich mir denke, okay, wenn er normal spielt, gewinnt er die beiden Turniere. Beim einen fliegt er im Halbfinale gegen Thompson raus, beim zweiten ganz früh gegen Daniel Altmaier. Jetzt hat er eine, wie ich finde, spannende Auslosung. Nicht nur erste Runde gegen Christopher O'Connell, gegen den er letztes Jahr verloren hat, in München übrigens. Ich weiß echt nicht, woran ich bin bei Alexander Zverev.
Ich glaube, diese Wackler wird es immer wieder geben bei ihm. Dafür bringt er das wahrscheinlich mental, aber auch von der Form her. Ist er so ein Formspieler, der das dann nicht durchdrücken kann. Aber wenn er diesen Flow hat, und ich glaube, dieser Sieg gegen Alcaraz, Viertelfinale, Australian Open, war ganz wichtig. Auch die Art und Weise, dass er dann im vierten Satz nochmal wieder das Level anheben kann, obwohl eigentlich dann viel gegen ihn läuft. Das war schon beeindruckend. Und wenn wir uns wirklich mal jetzt die Top-Jungs anschauen, Zverev in der überragenden Form bei den French Open, ja, warum soll er die nicht gewinnen? Ich glaube, Sinner wird immer besser, aber ich glaube, gegen den Sinner auf Sand hat Zverev gute Chancen. Ja.
Ja.
Alcaraz hat ihn schon ganz schön zerstört, mal in Madrid, kann ich mich erinnern, aber da sind auch Spiele dabei, die muss man eigentlich aus der Wertung nehmen. Eigentlich hat Alcaraz, glaube ich, mittlerweile ein Zverev-Problem und ein Problem mit wirklich Hardhittern, die dann auch schnell durch die Mitte spielen können, weil Alcaraz braucht einfach ein bisschen Zeit. Trotzdem, die Möglichkeit, also Alcaraz wäre jetzt mein Favorit, Stand heute. Ich glaube, da wird was passieren in den nächsten Wochen und Monaten, der wird sich steigern. Djokovic muss man nennen. Und dann kommt für mich aber schon Zverev eigentlich. Ja. Also da kommt jetzt, da traue ich mich jetzt nicht Nadal. Man sollte nie gegen Nadal setzen, aber also auf jeden Fall ist Zverev voll dabei. Und eigentlich hatte er Medvedev. Also das war schon richtig bitter, wie das gelaufen ist. Und das Finale Zverev gegen Sinner hätte ich schon sehr gerne gesehen. Aber gut. Ja, ich sag genauso wie Moritz, er hat ihn under his belt, er hat den Grand Slam-Titel drin, aber zu viel Zeit sollte er sich nicht mehr lassen. Und vielleicht muss er da wirklich auch nochmal alle Register ziehen und auch nochmal über den eigenen Kosmos hinausdenken und sagen, okay, ich hole mir jetzt auch, das gab es ja dann auch bei den Top-Top-Leuten, dass sie sich dann auch für spezielle Belege, für spezielle Turniere nochmal diese Supertrainer dazugeholt haben. Vielleicht braucht er genau das.
Ivan Lendl, Tony Roach, können wir uns erinnern.
Ja,
86 im Finale an Boris Becker gescheitert oder 87 an Pat Cash oder umgekehrt. Ja. Ungefähr so war es.
Ja. Jetzt komme ich wieder mit unserem Tennisproblem in der Nische und ich glaube, wir müssen da alle, wirklich alle Kaliber, die wir haben, müssen wir zusammenhauen. Und deswegen plädiere ich sehr dafür. Er hat es mir beim Interview mal verraten, Sascha Zverev, dass die Tür für Boris auf ist. Da war aber dann klar, jetzt geht er erstmal zu Holger Rune. Jetzt ist er nicht mehr bei Rune. Also, bitte findet euch zusammen, holt diesen einen Grand Slam-Titel gemeinsam als Team. Was wäre das für eine gute Geschichte?
Herrlich. Und die abschließende Frage für die Big Show 651 ist folgende. Wenn diese Geschichte Wahrheit werden sollte, mein lieber Moritz Lang, wirst du dann in der Nähe sein? Also mit anderen Worten, strebst du eine Rückkehr in die Profession an, die du, und da verrate ich jetzt kein Geheimnis, so gut gemacht hast, wie niemand seitdem und wie ganz wenige vor dir?
Super Frage. Oh Gott, ich werde, glaube ich, gerade sehr rot. Zum Glück könnt ihr es nicht sehen. Wenn ich dir das sagen könnte, Jens, und Paul dir natürlich auch, dann wäre ich schon ein ganzes Stück weiter. Ich habe diese wahnsinnige Auszeit bekommen und habe die Möglichkeit gehabt, diese zu nehmen, eben eine Weltreise zu machen mit meiner Familie. Wir waren 6 Monate unterwegs, wir haben tolle Länder gesehen, wir haben Wahnsinns Sachen erlebt. Und ich dachte eigentlich, dass ich schon mit dem Ende der Weltreise schlauer zurückkomme und vielleicht weiß, was die Zukunft für mich offen hält. Und dann bin ich hier durch unsere Tür marschiert und habe gemerkt, nee, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Ich kann es euch noch nicht sagen, ob das, was ich gemacht habe, wirklich auch weiterhin das sein wird, was ich machen will. Ich weiß, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe es vermisst. Ich habe wirklich auf der Weltreise, auf den Philippinen, Paul kann es bestätigen, ihm irgendwann mal geschrieben, ach ja, jetzt irgendwie bei Sky reinlaufen, hätte ich schon auch Bock. Weil es, oder ich weiß nicht, wie ich es formuliert habe, aber es ging eben in die Richtung, es hat mir gefehlt und es macht mir, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, würde mir auch wahnsinnig viel Spaß machen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da draußen noch was anderes ist, was mich vielleicht fordert und worauf ich Lust habe. Und das möchte ich noch rausfinden, ob es das wirklich gibt. Und dann erst kann ich dir sagen, ob ich diese Tennisgeschichte weitermache, ob ich Sportjournalismus weitermache oder ob es was anderes wird.
Es bleibt so spannend. In der Big Show 652. Ja, gutes Teasing. In der Big Show 652 werden wir es wahrscheinlich noch nicht erfahren, aber wir bleiben dran. An Moritz Lang, an Paul Häuser und an allen anderen, die hier Woche für Woche zu Gast sind. Danke, Paul, danke, Moritz. Das war's, die Big Show 651, Sportradio 360. Morgen wahrscheinlich ein Daily, am Sonntag ganz sicher das Musikradio 360. Einfach dranbleiben.